Ich möchte starten mit einer Person, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, keine christliche Person, kein schlauer Pastor, der mal was gesagt hat, sondern ein Musiker. Sein Name war Chester Charles Bennington. Der Name sagt vielleicht wenigen was, aber vielleicht kennt ihr die Band Linkin Park. Das ist eine Rockband, sie haben sehr viele Welthits und auch ich habe die Musik von Chester extrem geschätzt. Vor allem als Fußballer liefen diese Lieder rauf und runter in den Kabinen. Warum? Bevor es rausging zum Spiel und sein Lied nochmal gehört, Motivation. Ja, die Haare waren bis, die Motivation war bis in die Haarspitzen. Also wer Linkin Park kennt, vielleicht den einen oder anderen Song, sie stehen für Motivation. Und ich habe sie sehr, sehr gern früher gehört. Vor allem, wo ich noch kein Christ war. Vor allem, wo ich noch Fußballer war. Und ein Lied von Linkin Park hat mich ganz besonders bewegt. Der Name heißt One More Night. Nee, Entschuldigung. One More Light. Kleiner Sprachfehler. Meine Frau kennt das Lied auch gut. Sie mag es auch sehr gern. Warum wir dieses Lied mögen, ist gar nicht dieses Laute, dieses Emotionale. Das Lied ist eher ruhig und gefühlvoll. Und ich wollte wissen, was singt er eigentlich? Was singt Chester? Und als ich mich informiert habe, weil mein Englisch ist nicht so gut, dass ich es gleich beim ersten Mal verstehe, musste ich leider feststellen, er singt über einen Tod. Über einen Tod einer sehr guten Freundin. Und er benutzt dieses Lied, One More Light, um seine Trauer zu verarbeiten. Er hat aber auch sehr, sehr viele Fragen in seinem Leben. Und eines der Schlüsselsätze in diesem Lied ist, ich lese es einmal vor, who cares if one more light goes out in a sky of a million stars? Auf Deutsch übersetzt, wen kümmert es schon, wenn wieder ein Licht erlischt, wenn doch am Himmel Millionen weitere Sterne blinken? Und diese Frage hat ihn schon beschäftigt. Was ist mit diesem Stern, der vom Himmel fällt? Was ist vielleicht mit deinem Leben, das erlischt? Und er hat versucht, in diesem Lied ja, seine Fragen zu finden und seine Emotionen zu verarbeiten. Das Lied wurde am 19. Mai 2017 veröffentlicht. Einen Tag davor hat noch sein bester Kumpel ein Konzert gegeben. Leider war es sein letztes. Sein Kumpel hatte sich an dem Tag das Leben genommen. 2 Monate später, am 20. Juli 2017, am Geburtstag seines Freundes, nahm auch Chester sich das Leben. Warum? Er hat keine Antwort gefunden. Er hatte nichts, an dem er sich festhalten konnte. Heute soll die Predigt aber ein bisschen freundlicher werden. Ermutigender. Deswegen möchte ich über einen Mann sprechen. Abraham war sein Name. Die meisten von euch kennen ihn. Er hatte Grund, an was festzuhalten. Er hatte eine Hoffnung. Und die möchten wir uns nachher genauer anschauen. Dafür lese ich einmal den Text vor. Wer eine Bibel zur Hand hat, darf gerne die Seite in den ausliegenden Bibeln, die Seite 1365 aufschlagen. Ich werde dort aus dem Hebräerbrief 11 die Verse 8 bis 16 einmal vorlesen. Hebräerbrief 11, Verse 8 bis 16. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sara selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meers, der nicht zu zählen ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachteten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Bevor wir uns den Text nochmal im Detail anschauen, möchte ich euch kurz erklären, wann dieser Text geschrieben wurde. Der Hebräerbrief wurde nämlich an jüdische Christen geschrieben. Das heißt, das sind Juden, die sich zu Christus bekannt haben, die anerkannt haben, ja, es ist der Messias, ich glaube ihm, ich folge ihm nach. Und ihr müsst verstehen, in einer Zeit, wo die Römer regiert haben, wo du dich entschieden hast, Christus nachzufolgen, da warst du auf jeden Fall die Minderheit. Und was fühlten diese Hebräer? Wie war ihre Situation? Auf jeden Fall hatten sie viel Konfrontation, vor allem Verfolgung. Sie wurden verfolgt wegen ihrem Glauben von den Römern, aber natürlich auch von Juden. Da war es eher das Verstoßen, ja, von der Familie weg. Ja, sie waren anders. Sie glaubten an was, wo in der Gesellschaft nicht willkommen geheißen wurde. Und so mussten sie sich auch öffentlichen Schmähungen und auch Leid, wurden sie damit konfrontiert. Ihr Besitz wurde beschlagnahmt und teilweise wurden sie auch ins Gefängnis gesteckt. Und der Grund, warum, war ihr Glauben. Ihr Glauben an Christus. Und jetzt spricht der Autor diese Person an, die auch viele Fragen noch hatten. Sie hatten nämlich Fragen wie, lohnt es sich eigentlich, diese Schmerzen zu ertragen? Ist Christus wirklich der, für den es sich lohnt, das alles auszuhalten? Weil sie waren noch gut im Wort. Sie wussten, Komfortzone, Judentum, sie kannten die Gesetze, sie kannten ihre Bräuche und sie hatten ihre Verheißungen. Und sie waren der Gefahr, aufzugeben, aufgrund von Ängsten, aufgrund von Zweifel und Fragen und Verfolgung. Sie waren versucht, aufgrund von ihren Zweifeln zum Alten zurückzukehren. Also quasi in ihrem Fall ins Judentum, in ihre Komfortzone. Und was macht der Autor? Er verherrlicht Christus. Er zeigt, wie groß Christus ist. Sie hatten Fragen, ich lese sie vor. Ist Jesus wirklich größer als Mose? Kann ein Opfer ein für alle Mal ausreichen? Oder ist ein himmlischer Hohepriester wirklich besser als ein sichtbarer im Tempel? Der Autor antwortete und beantwortet ihre Zweifel mit der Überlegenheit Christi. Er sagt, ja, Christus ist besser als Mose. Warum? Mose hat zwar euer Gesetz empfangen, aber er war auch Sünder. Er durfte beispielsweise nicht in das verheißene Land. Ja, es war für was Größeres bestimmt. Christus ist die Erfüllung. Er hat das Gesetz erfüllt. Er war sündlos. Mose ist gut, aber Christus ist besser. Und haltet nicht an eurem alten Bund fest. Der alte Bund zeigt uns zwar, wie schwerwiegend Sünde ist und dass wir Erlösung brauchen, aber der neue Bund ist die Erfüllung dieses Gesetzes. Er ist die Erfüllung. Christus ist die Erfüllung. Und er sagt ihnen auch, geht nicht zu den alten Priestern hin. Das Priestertum war gut. Sie haben euch geholfen, ein Opfer darzubringen, dass eure Sünden vergeben werden. Aber sie sind auch selber Sünder. Sie werden auch sterben. Christus ist sündlos. Christus ist ewig. Er ist der ewige Priester und er hat ein Opfer gebracht, das ein für alle Mal gilt. Also ihr müsst verstehen, die Hebräer waren herausgefordert. Sie hatten Zweifel. Sie hatten Fragen. Ist Christus wirklich der? Und der Autor sagt, ja, Christus ist besser als alles Alte. Das Alte ist ein Abbild. Christus ist neu. Er ist die Erfüllung von dem, was verheißen wurde. Das war ihre Situation. Und den Text, den wir uns jetzt anschauen wollen mit Abraham, da geht es darum, Ihr seht, Christus ist überlegen, Christus ist besser wie das Alte. Und jetzt müsst ihr festhalten. Ihr habt vielleicht Konfrontation, aber haltet fest, er ist die Erfüllung. Ihr müsst durchhalten, weil er hat das Größte für euch versprochen. Und meine Predigt baut nur auf zwei Abschnitten aus. Der eine heißt Laufweg vor Passweg, Verse 8 bis 9. Und der andere das Ziel vor Augen haben, Verse 10 bis 16. Laufweg vor Passweg könnte für den einen oder anderen Fragezeichen im Kopf hervorrufen. Es ist ein Prinzip aus dem Fußball. Wer es nicht weiß, ich bin hauptberuflich Fußballtrainer. Und ich hoffe, im Laufe dieses ersten Abschnitts wird klar, warum ich dieses Prinzip genützt habe. Es soll symbolisieren, wie Abrahams Situation war, aber wie auch unser alltägliches Glaubensleben ist. Und ich versuche mit diesem Prinzip es einfach nochmal bildhaft zu erklären. Aber lasst uns reinschauen. Lasst uns nochmal die Verse 8 und 9 anschauen, über das mein erster Abschnitt Laufweg vor Passweg handelt. Beide Verse beginnen: durch Glauben gehorchte Abraham. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißungen auf. Zweimal beginnt der Autor mit aufgrund von Glauben. Also war anscheinend der Glaube der tragende Grund für Abraham. Lasst uns doch mal die Definition von Glauben anschauen. Was sagt der Hebräerbrief? Wir lesen in Hebräer 11,1, da übersetzt uns die Schlachter in euren vorliegenden Bibeln: der Glaube ist ein festes Fundament. Ein festes Fundament. Ein fester Boden, auf dem wir stehen können. Die Elbefelder übersetzt: der Glaube aber ist eine Verwirklichung. Eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Und ich finde diesen Begriff eigentlich auch nochmal sehr schön. Eine Verwirklichung. Also es geht um was Zukünftiges, das aber so konkret, so wirklich ist, dass man das, was man hofft, gefühlt schon in der Gegenwart hat. Also es hat sich schon verwirklicht. Und Abraham ist so losgelaufen. Er lief los, ohne zu wissen, was er eigentlich bekommt. Als hätte er das Versprochene schon bekommen. Diesen Glauben hatte er. Er hat noch nichts, aber sein Glaube gibt ihm das Gefühl: hey, Gottes Wort ist so stark, ich vertraue darauf, dass er es mir geben wird. Und es fühlt sich schon an, als hätte ich es bekommen. Lasst uns so ein bisschen die Hintergründe von Abraham noch anschauen. Wo kam er her und wohin ging er eigentlich? Die meisten von euch, die ein bisschen bibelfeste sind, wissen, dass Abraham aus Ur, aus dem Land Chaldea kam. Und ihr müsst wissen, Ur war damals ein hochentwickeltes Land. Also die waren schon sehr weit in der Kultur, die waren auch sehr reich. Also eins der hochentwickeltsten Städte im damaligen Mesopotamien. Und Abraham kam aus einer wohlhabenden Familie. Das sieht man, dass er Anwesen hatte, auch seine Leute. Und in der Gesellschaft war es anerkannt, sesshaft zu sein. Es war gut, wenn man was hatte, wo man drauf stolz sein konnte. Bisschen wie heute, Haus, zwei Kinder, ein Hund vielleicht noch. Also, dass man was in der Hand hatte, da sollte man stolz sein. Und was sie ein bisschen verachtet haben, waren die Leute, die außen rum wohnten, in der Wüste. Die Nomaden, die in ihren Zelten lebten und von Ort zu Ort wandern. Und lasst uns nochmal in Vers 9 reinschauen. Was schreibt die Bibel hier? Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob. Bisschen paradox, oder? Das, was die Sitten aus seiner alten Stadt waren, was in der Gesellschaft verpönt war, wie Nomaden in Zelten zu wohnen, von Ort zu Ort zu wandern, das gab Gott ihm als Auftrag auf. Aber so ist Gott, so ist die Bibel. Nicht immer das Schöne, das Einfache, der behütsame Weg, sondern ab und zu der Schwere, der Ungewisse, aber der gesegnete Weg. Und Abraham wusste, Gott hat was Besseres für mich vorbereitet. Vielleicht wandle ich jetzt in Ungewissheit, aber eines Tages werde ich was empfangen, das viel, viel besser ist, wie das damalige Ur in Mesopotamien. Und jetzt möchte ich mein Prinzip aus dem Fußball ein bisschen erklären. Laufweg vor Passweg. Ihr müsst euch vorstellen, Jugendfußballer, die wollen den Ball immer an den Fuß haben. Also da, wo sie stehen, da soll der Ball hinkommen. Möglichst wenig bewegen, sondern ich stehe hier, ich möchte hier den Ball haben. Und jetzt denken sie sich, ich dribble einmal durch, dribble alle aus, laufe aufs Tor und hau ihn rein. So ist oft die Vorstellung von einem Jugendfußballer. Was ich als Trainer den Jungs oft mitgeben ist, Fußball ist leider ein Laufsport und es ist auch ein Teamsport. Es reicht nicht nur, den Ball zu nehmen und einmal durchzulaufen. Du musst ab und zu investieren, auch ohne Ball. Du musst Laufwege machen, wo du den Ball noch nicht am Fuß hast. Und der einfachste ist, immer Richtung Tor. Weil wenn dann der Ball kommt und du den Ball bekommst, läufst du aufs Tor, alleine aufs Tor. Bedeutet, ich laufe ohne Ball los. Ich weiß nicht, ob mein Mitspieler mich sieht, aber ich vertraue darauf, dass er mich sieht, mich anspielt, ich allein aufs Tor laufe und die Kugel dann verwandle. Und dann kommen meine Jungs und sagen oft, ja, aber dann laufe ich doch vielleicht 5-6 Mal umsonst und kriege den Ball nicht. Und ich sage, yes, genau das ist es. Yes, das ist Fußball. Es ist ein Teamsport. Ich muss vertrauen. Ja, ich muss da laufen. Aber wenn er mich sieht, wenn ich vertraue, dass der Ball kommt, dann werde ich auch diesen Zuckerpass irgendwann bekommen. Und dann, das sind die geschenkten Tore. Kein Gegner mehr ausspielen, nur noch allein aufs Tor zu schießen. Und oftmals sind wir ähnlich in unserem Glaubensleben wie meine Jugendfußballer. Oftmals sagen wir zu Gott, wenn du meine Gebete erhörst, wenn du mich überreich segnest oder wenn du mir einfach mehr Zeit gibst, mehr Freizeit, dann werde ich für dich loslaufen, Gott. Dann werde ich investieren. Ich brauche erst ein Zeichen von dir. Dann laufe ich los. Dann investiere ich in dein Reich. Also ein bisschen nach dem Prinzip, wir wollen erst sehen, bevor wir losgehen. Aber Abrahams Beispiel zeigt uns, so ist es nicht immer. Ab und zu müssen wir, ohne was in der Hand zu haben, loslaufen und darauf vertrauen, dass Gott uns segnen wird am Ende. Deshalb war Abraham gehorsam, wie wir in Vers 8 lesen. Durch Glauben gehorchte Abraham und lief los, ohne zu wissen, wohin. Ich habe 2 Denkanstöße für euch mitgebracht, wenn ihr Abrahams Beispiel seht, ohne loszulaufen, ohne schon was zu haben. Ich lese sie euch gerne vor. Wo fordert dich Gott, durch diesen Vers heute heraus im Glauben loszugehen, ohne vorher etwas in der Hand zu haben? Vielleicht ist es gerade in diesem neuen Jahr für dich dran, Gott mehr Zeit im Alltag einzuräumen, obwohl du sowieso dauerhaft schon im Stress bist. Und trotzdem vertrauen kannst, dass Gott dich versorgen wird. Im Griechischen hat das Wort Gehorsam immer was auch mit Berufung zu tun. Also es geht einher. Und ich möchte euch ein Beispiel von meiner ehrenamtlichen Arbeit bei Fußball mit Vision geben. Also wer es noch nicht weiß, ich bin im Team mit Fußballern, die versuchen, die frohe Botschaft auch in den Fußball zu bringen. Dass es nicht so ist wie bei Chester in der Musik, bei Linkin Park oder vielleicht bei anderen Fußballern. Vielleicht kennt der eine oder andere den Torhüter von Hannover, früher Enke war sein Name, der auch keinen Ausweg mehr suchte. Wir wollen auch die frohe Botschaft in den Fußball bringen, dass Menschen was haben, an dem sie sich festhalten können, ja, Hoffnung haben. Und eine unserer Berufungen war, nicht nur so Hauskreise vor Ort zu machen, die wir machen, und online alle zu vereinen, sondern beides irgendwie zusammenzubringen. Alle Leute, die wir online kennen und diese Hauskreise, die wir schon vor Ort haben, auch wie so in der christlichen Freizeit zusammenzubringen. Ihr kennt christliche Freizeiten, aber im Fußball ist es oftmals ein bisschen schwieriger. Warum ist es im Fußball schwieriger? Weil du kannst dich auf die Jungs nicht verlassen. Du sagst, morgen ist der und der Termin und du weißt nicht, wann sie kommen, ob sie kommen. Und der Grund ist oft, wir wissen es selber noch nicht. Es wird oft heute gesagt, wann morgen Training ist. Am Wochenende, wo andere frei haben, sind oft Spiele. Und so sind wir einfach mal losmarschiert, haben gesagt, wir wollen diese christliche Freizeit für Fußballer gründen, ohne zu wissen, ob überhaupt jemand kommt. Und bei unserem ersten Retreat war genau einer da. Und nicht mal ein Deutscher, sondern ein Schweizer. Der hat den Weg auf sich genommen. Und wir waren ähnlich herausgefordert wie die Hebräer. Lohnt es sich weiterzumachen? Oder gehen wir zum Alten zurück, da wo wir wissen, diese Hauskreise, die laufen online, da klicken sich die Jungs ein. Aber wir haben versucht festzuhalten, im Glauben, aber auch treu im Gebet. Und vor Weihnachten, meine Frau hat mich verflucht, weil ich sie wieder 3-4 Tage allein gelassen habe mit dem Kleinen. Aber wir waren wieder auf einer christlichen Fußballfreizeit, vor Weihnachten einen Tag, also 3 Tage bis einen Tag vor Weihnachten. Und wir waren diesmal über 30 Fußballer. Wir hatten aber nur 18 Schlafplätze. Also das Team von Fußball mit Vision musste im Wohnzimmer, auf der Couch, auf Isomatten schlafen. Aber wir waren so glücklich, weil Gott war treu. Weil Gott hat uns losgeschickt. Wir wussten nicht, was wir bekommen. Aber in dem Fall hat er uns groß gesegnet. Und das ermutigt uns, weiterzugehen. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, ey, coole Geschichte, freut mich echt, dass der Herr euch da gesegnet hat. Aber ist es immer so? Vielleicht bei mir, ich investiere in Menschen. Ich gehe raus, ich evangelisiere. Ich investiere vielleicht in meine Familie, erzähle ihnen vom Evangelium. Oder ich leite Projekte, ich übernehme Verantwortung in der Gemeinde. Aber am Ende, ich habe keinen Ertrag. Ich bin enttäuscht. Warum soll ich noch weitergehen? Warum soll ich noch weiterlaufen? Und da möchte ich mit meinem zweiten Punkt weitermachen und auf die Frage antworten im Laufe dieses Abschnitts. Das Ziel vor Augen haben. Bevor wir nochmal in den Text reinschauen, möchte ich euch nochmal Hintergrundinformationen liefern. Was war eigentlich die Verheißung an Abraham? In 1. Mose hat Gott zu Abraham gesprochen und hat gesagt, ich will dir ein großes Volk geben, ich will dir ein Land geben und ich will durch dich alle Völker segnen. Diese Dreifachverheißung hat Gott im Alten Testament Abraham mitgegeben. Und mit dieser Verheißung lebte Abraham, aber im Glauben. Warum nur im Glauben? Weil wir auch aus 1. Mose noch erfahren, Abraham hat diese Verheißung selber nicht bekommen. In seiner Lebenszeit wurde diese Verheißung nicht erfüllt. Gott hat ihm gesagt, deine Nachkommen werden diese Verheißung, diesen Segen bekommen. Und trotzdem lebte Abraham so, als hätte er es schon bekommen, weil er an Gottes Wort glaubte, weil er an diese Verheißung glaubte. Und ich frage auch immer wieder meine Jungs, was ist eigentlich euer Ziel? Wofür kommt ihr hier jeden Tag her? Und die sagen, wir wollen Profifußballer werden. Und es ist schön, dass sie ein Ziel vor Augen haben. Aber versetzt euch mal in ihre Situation. Ähnlich wie bei Abraham. Die kommen vielleicht mit 8, 9, 10 zu einem Leistungszentrum, trainieren da Jahr für Jahr, immer mit diesem Blick, ich will Profi werden. Ich will, aber ich bin es noch nicht. Aber trotzdem, und das ist das Krasse und Harte dran, müssen sie so leben wie Profis. Sie müssen sich quälen, sie müssen professionell leben, sie müssen verzichten, ja, sie müssen gesund essen, sie müssen richtig schlafen. Sie können nicht einfach mal mit ihren Freunden Party machen und wenn ja, schadet es ihrer Vision. Ja, sie müssen vielleicht trainieren, wenn die anderen frei haben. Also es wird viel von ihnen abverlangt. Zu leben wie ein Profi, ohne aber diese Vorzüge zu haben. Ein Profi, der verdient auch entsprechend. Der hat ein großes Anwesen. Der hat schon sein Reichtum, sein Land, auch den Ruhm. Aber meine Jungs, die müssen arbeiten wie Profis, ohne es zu sein. Und so war es für Abraham auch. Und 99% meiner Jungs, die werden es nicht schaffen. Laut Statistik schafft es vielleicht einer, pro Jahrgang Profi zu werden. Und vielleicht fragen sich die Jungs, ist dann eigentlich alles umsonst, wenn ich alles investiere und dann doch nicht Profi werde, für die, die es nicht schaffen? Und ich sage, nein, es ist nichts umsonst. Ihr nehmt so viel mit. Ihr lernt, teamfähig zu sein. Ihr lernt, mit Misserfolgen umzugehen. Und ihr lernt auch eine große Portion an Disziplin, ja, an Verzicht. Und auf die Frage vorhin, wenn wir keinen sichtbaren Lohn für unser Invest bekommen, warum soll ich dann weiter in Gottes Reich investieren? Paulus antwortet dort im Korintherbrief, im 1. Korinther 15, Vers 58. Nichts, was ihr für den Herrn tut, ist vergeblich. Ihr werdet Lohn bekommen. Vielleicht nicht hier auf der Erde. So wie meine Jungs vielleicht nicht Profis werden. Sie profitieren aber in ihrem späteren Berufsleben. Und vielleicht kriegen wir nicht hier auf der Erde gleich unsere Belohnung. Aber spätestens im Himmelreich wird uns der Herr belohnen. Und Abraham hatte erstmal nichts in der Hand, wie meine Jugendspieler. Trotzdem hat er eins, dieses Ziel genau vor Augen. Das Ziel, wo es seine Belohnung gibt, weil er an Gottes Verheißung im Glauben festhielt. Und wir wollen nochmal in unseren Text schauen, in Vers 10. Was ist dieses Ziel eigentlich? Im Text steht, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Baumeister und Schöpfer Gott hört sich nicht irdisch an, eher himmlisch. Lasst uns da gleich nochmal in Vers 16 schauen, vor allem in den ersten Abschnitt, weil da wird das nochmal ergänzt. Nun aber trachteten sie nach einem besseren, nämlich nach einem himmlischen. Der Blick, das Ziel, was sie vor Augen hatten, war nicht immer gleich das, was wir als nächstes bekommen, sondern das Himmlische. Abraham wusste, vielleicht werde ich meine Verheißung nicht hier sehen, wenn ich gestorben bin. Gott wird seinen Plan weitermachen. Aber im Himmel werde ich auch Anteil an dieser Verheißung haben. Wir haben vorher Offenbarung 21 gesungen. Philipp hat letzte Woche drüber gepredigt. Da steht dann auch nochmal genauer drin, was dieses Himmlische ist. Ein ewiges Leben. Wohnen in der himmlischen Stadt in Gemeinschaft mit den Allmächtigen, mit dem Allmächtigen und mit den ganzen Nachkommen, die Gott Abraham verheißen hat. Und lasst uns im Text schauen, was Abraham eigentlich zu seinem Nachkommen sagt. Was sagt er eigentlich in Vers 11 zu Abraham und Sarah? Wieder startet der Vers mit, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Also, wer die Geschichte kennt, für Abraham war das ein Wunder und für Sarah. Warum? Sie waren schon viel zu alt. Wir hatten, glaube ich, vorhin gesungen 99, da kann man normalerweise keine Kinder mehr kriegen. Aber Gott hat ihm doch eine Verheißung mitgegeben. Du sollst so viele Nachkommen haben, wie die Sterne am Himmel, dass du sie gar nicht zählen kannst. Und was machte Sarah und Abraham? Sie glaubten Gott. Sie hielten an seiner Verheißung fest. Und ja, Gott war treu. Er gab ihnen dieses Nachkommen. Er gab ihnen dieses Nachkommen. In Vers 13 lesen wir, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. Also ihr müsst euch vorstellen, Abraham hat diesen einen Nachkommen bekommen, aber das war's. Noch nicht dieses ganze Volk, noch nicht diese ganze Verheißung. Aber sie blickten mit Überzeugung. Und da will ich nochmal auf Hebräer eingehen, was in Hebräer 1, wie der Glauben definiert wird, im zweiten Teil nämlich. Dass der Glaube die Überzeugung von Dingen ist, die man nicht sieht. Also durch ihren Glauben ist ihre Überzeugung so stark geworden, dass das Unsichtbare auf einmal sichtbar geworden ist. Der Glaube hat ihnen eine Überzeugung gegeben und sie hatten ihr Ziel vor Augen. Jetzt noch nicht, aber im Himmel wird Gottes Verheißung vollendet werden. Ein besserer Ort, eine himmlische Heimat. Und deswegen war es für sie auch okay, wie wir in den Versen 13 und folgenden lesen, dass sie als Fremde auf der Erde lebten, als Gast, weil sie wussten, ihr Zuhause ist im Himmel. Dort werden sie vollkommenen Reichtum, vollkommene Freude und Frieden in Fülle haben. Sie hatten ihr Ziel stets vor Augen. Und auch für uns gilt, lesen wir Kolosser 3,1, trachtet nach dem, was droben ist, Das soll euer Ziel sein. Da soll euer Fokus hingeben. Aber haben wir eigentlich auch einen Grund, wie Abraham, an Gottes Verheißung festzuhalten? Und jetzt ist wichtig, wir müssen verstehen, wenn wir Abrahams Verheißungen mit unseren vergleichen. Abraham hat dieses Wunder erlebt von Isaaks Geburt. Aber es war nur so ein kleiner Vorgeschmack von der großen Verheißung. Es war noch nicht die komplette Erfüllung dieser Dreifachverheißung. Ein großes Land, viele Nachkommen, alle werden gesegnet. Nein, ein ersten Nachkommen. Aber Abraham hielt fest an der Verheißung, die Gott ihm gemacht hat, wie im Glauben. Und warum haben wir dann Grund, noch viel mehr Grund eigentlich an Gottes Verheißung festzuhalten? Und es wollte auch der Autor den Hebräern mitgeben. Das, was der Text, was ich euch jetzt mitgeben will. Der Grund, warum wir noch viel mehr Grund haben, durch den Glauben an der Verheißung festzuhalten. Weil wir was noch viel Besseres haben. Das, was die Gläubigen damals noch gar nicht sahen. Wir wissen nämlich, wie Gottes Verheißung erfüllt wurde. Wir wissen, wie Gottes Verheißung erfüllt wurde. Wir haben es vorhin auch gesungen, wir haben es gebetet, durch Jesus Christus. Abraham hatte eine große Verheißung, aber ohne Erfüllung. Wir haben heute, dank der Bibel, dank Gott, das Gewissen, dass Jesus die Erfüllung von dem großen Heilsplan Gottes war. Wir wissen auch, dass wir Sünder sind. Wir haben sein Gesetz nicht erfüllt. Wir hätten eigentlich das Gericht verdient. Aber wir glauben daran, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Dass er dieses Leben für uns gelebt hat, das wir hätten leben sollen. Das perfekte Leben. Und er hat sich am Kreuz von Golgatha für unsere Sünde hingegeben. Damit uns vergeben ist. Damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Dass wir versöhnt sind. Und ich möchte euch ermutigen, ob ihr diese Entscheidung schon getroffen habt oder noch nicht. Aber alle, die an dieses Erlösungswerk glauben, am Kreuz und an Jesus seine Auferstehung, die sind durch den Glauben gerecht. Wir haben das Vorrecht. Wir haben schon gesehen, was Jesus gemacht hat. Abraham musste in die Zukunft schauen und hat gehofft, dass Gott treu ist. Aber wir wissen schon, Gott hat sein Werk durch Jesus vollbracht. Sein Plan ist vollbracht in Jesus. Und wir müssen jetzt nur noch am Glauben, an diesem Glauben, durch Glauben an Jesus festhalten. Warum? Gott spricht durch den Glauben an Christus gerecht. Was für ein Vorrecht. Und durch dieses Vorrecht dürfen wir auch teilhaben an Gottes Verheißung. Spätestens im Himmelreich. Das, was ich vorher aufgezählt habe. Gemeinschaft haben mit Gott. Teilhaben seines Erbens auf Ewigkeit. Rettung. Das dürfen wir haben, wenn wir an Christus festhalten. Das Evangelium von Christi ist eine unfassbar größere Zusicherung als die Geburt Isaaks, als dieser kleine Vorgeschmack. In Hebräer 12 steht noch so schön in den Versen 1 bis 3, schaut hin auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, ja, nicht fern in der Zukunft, schon vollbracht. Schaut auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Werdet nicht müde oder mutlos. Schaut auf Christus. Er stärkt uns, weiter auf das Zukünftige zu schauen. Und ich möchte schon abschließen, wieder mit einer Definition. Und zwar, ich habe viel von Verheißung geredet, aber was heißt Verheißung eigentlich genau? Vielleicht ist es noch gar nicht so klar. Es ist ein Versprechen Gottes auf eine positive und heilvolle Zukunft. Darauf, auf diese Verheißung dürfen wir vertrauen. Und mein einziger Vorsatz für euch, für das neue Jahr ist, Chester von Linkin Park hatte nichts, wo er dran festhalten konnte. Abraham hatte Gottes Verheißung, in die er im Glauben festhalten konnte, aber ohne Erfüllung. Es war noch nicht passiert. Wie viel mehr Grund haben wir, trotz allen Widerständen, trotz allen Zweifeln, im Glauben an Christus festzuhalten? Ich möchte euch ermutigen, Geschwister, Haltet fest an Christus, der die Erfüllung von Gottes Verheißung ist, der alles schon für uns vollbracht hat. Im Glauben an Gottes Verheißung können wir voller Zuversicht auf eine positive, heilvolle Ewigkeit blicken. Was für eine Gnade. Gott segne euch. Amen.